von ewiger Verbundenheit. Alles Glücksverlangen, das hinaufreicht über niederes irdisches Begehren, ist nur Sehnsucht nach Vereinigung der Geister in dem Geistesurgrund, der sie ewig zeugt und ewig sie aus sich entlässt, um ewig wieder sie in sich zurückzunehmen. Noch aber ist der Menschengeist der Erde irdischem verhaftet, dass dort, wo seine Sehnsucht Einung will, nur Trennung schafft. Freundschaft entsteht und sucht die Trennung aufzuheben, aber siehe, Freund und Freund verbleiben dennoch einer nur und einer, die sich beide nie im Innersten zu Einheit ineinander schmelzen können. Nur die Ehe, die das Männliche dem Weiblichen vereint, schafft wirklich eine neue Einheit. Hier ist nun Mensch und Mensch zu überirdenhaftem Ganzen neu verschmolzen, so wie einst beide vor dem Fall in irdische Erscheinungswelt vereinigt waren. Mag das auch den Vereinten nur in seltenen hohen Fällen zu Bewusstsein kommen, so ändert dies nicht, dass die Einung nun erneut im gleichen Urgrund allen Seins Ereignis wurde, indem sie einstmals urgegebenes Ereignis war. Das Allerwenigste von dem, was wirklich ist, wird Menschen je bewusst, und was im Unbewussten Ungewusstem bleibt, ist dennoch für den Menschen mehr bestimmend als alles, was ihm zu Bewusstsein kommt. Sobald auf dieser Erde Mann und Weib sich gegenseitig angeloben, im festen Willen, ihr Gelöbnis immerdar bis an das Ende ihres Erdendaseins aufrecht zu erhalten, ersteht im wesenhaften Geiste eine neue Einheit, der Form nach völlig jener Einheit gleich, in der einst jeder dieser beiden auf der Erde nun geeinten Menschengeister im Geistigen mit seinem urgegebenen Gegenpol vereinigt war. Für diese Erdenzeit ist stets der leiblich sichtbare, dem anderen Teile ehelich verbundene Gegenpol allein in Wirksamkeit, ganz einerlei, ob es sich, wie in äußerst seltenen Fällen, wirklich um zwei Pole handelt, die dermal einst vereint gewesen waren und in der Zeitenfülle wieder sich für alle Ewigkeit vereinen werden, oder um zwei urgegeben fremde Pole. Jeder Eheteil hat darum nur in dem ihm hier auf Erden angelobten anderen Eheteile seinen ihm vereinten Gegenpol zu sehen, da während dieser Erdenzeit kein anderer sich ihm einen kann. Nur mit ihm hat er die Geisteseinheit aufgerichtet, von der all hier die Rede ist, und niemals weiß hier auch der Weiseste mit aller Sicherheit, ob dieser für die Erdenlebenszeit vereinte Gegenpol ihm nicht auch ewig als sein urgegebener Ergänzungsteil verbunden bleiben wird. Nur ganz bestimmte geistige Erfahrungsfähigkeit kann da zuweilen, wenn auch nicht ganz leicht, den Schleier lüften. Um aber keiner Frage Raum zu lassen, muss ich hier erwähnen, dass auch dort, wo sicherste Gewähr besteht, dass zwei im Urzustand einst in Vereinung geistgezeugte Gegenpole sich als Erdemenschen hier begegnet sind, die neue Einheitsform, von der ich rede, nur dann zu schaffen ist, wenn diese beiden Erdemenschen sich in einer wahren Ehe hier für dieses Erdenleben einen. Es ist diese Einheitsform eine geistige Gestaltung, die gleichsam latent im Geiste stets als Möglichkeit gegeben ist, doch aber nur, wenn Ehe Wille sie erneut erregt, zur Seinswirkung gelangt, wonach sie dann bestehen bleibt, solange dieser Ehe Wille sich erhält. Erlischt er durch den Tod des Erdenkörpers eines beider Eheteile oder durch die Lösung einer Ehe, so tritt auch diese Einheitsform nun in Latenz zurück, um stetig wieder neu zur Seinswirkung zu kommen, wo immer neuer, anderer Ehewille sie erregt. Man wähne nicht, im Ewigen sei solches Werden und Vergehen, Versinken und dann wieder Auferstehen bestimmter Formen doch unmöglich, da Ewiges doch keinen Anfang und kein Ende dulde. Hier tat der menschliche Verstand dem Menschen wahrlich schlechten Dienst, wenn er ihn zu verleiten wusste, sich nach seinen nur im Irdischen begründeten Gesetzen ein Bild des Ewigen zu konstruieren. Da hier auf dieser Erde, wie im ganzen sichtbarlichen Kosmos, alles, was der Anfang nimmt, auch Ende finden wird, da hier, was sich aus Elementen einst zusammenfügte, auch unerbittlich wieder auseinanderfallen muss, so glaubt der irdische Verstand sich sehr berechtigt zu dem billigen Schluss, dass Ewiges dann nur im Gegensatz zum Irdischen bestehen könne, falls es überhaupt bestehe. Und die in solcher Weise klügelnd kalkulieren, ihrer Weisheit froh, die sie in unerschütterbaren Denkgesetzen felsenfest gegründet wähnen, ahne nicht, das sie mit einem Maße messen, das im Ewigen nicht existiert, da nur der wesenlose Schein gewisser Denkvorgänge ihm den Schein des Daseins schenkt. Mag es für irdisch-menschliche Gehirne aber auch als völlig unbegreifbar gelten, so bleibt doch Ewigkeit, und Ewigkeit ist nur das Sein des wesenhaften Geistes, Anfang und endlos, immer da nur Sein, als stets bewegtes Leben, von dem das Leben dieser Erdenwelt, wie alles physisch-kosmische Geschehen, nur ferner letzter Abglanz ist, getrübt durch der Materie rauchen dunklen Spiegel. In wesenhafter Ewigkeit, im reinen Geiste, ist die Ehe zweier Erdenmenschen nur allein begründet. Wäre diese letztliche Begründung nicht gegeben, dann wäre füglich nicht von Ehe mehr zu reden, sondern nur von der Verbindung der Geschlechter aus eigenem Wohlgefallen aneinander und um dieser Erdenmenschheit Nachwuchs zu erzeugen. Dann bliebe freilich alles Miteinanderleben der Geschlechter auch am besten freier Willkür überlassen, nur dort etwa noch eingedämmt, wo Dämme aufzuwerfen wären, um der Gesamtheit wohl nicht zu gefährden. Nun aber ist es Erdenmenschen möglich, in männlich-weiblicher Verschmelzung einen Tempel aufzurichten, der bis ins Innerste der Gottheit ragt. Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit an, singt Weisheit wie aus Kindermund in einem Texte, den ein naiver Wissender dem größten Künstlergenius seiner Zeit zur Tongestaltung bot. Im reinen Geiste wird die Ehe zweier Erdenmenschen geistiges Geschehen. Auf solche Art und nicht etwa durch Priesterwort, noch weniger gar durch die Anerkennung staatlicher Behörden, die allein der Ordnung irdischen Geschehens dient, empfängt die Ehe ihre hohe Weihe in der Ewigkeit. Dunkles Ahnen dieses wirklichen Verbundenwerdens in der Ewigkeit spricht Volksweisheit im Sprichwort aus, wenn sie zu sagen weiß, dass Ehen im Himmel geschlossen würden. Und selbst die machtbewusste Kirche Roms hat längst entschieden, dass das Versprechen zwischen Mann und Weib, einander bis zum Tode in der Ehe zu gehören, an sich bereits die Ehe schließt, und dass der Weiheakt des Priesters nur die so geschlossene Ehe segnen könne, auch wenn man es geflissentlich vermeidet, diese nach dem Dogma durch den Heiligen Geist gegebene Konzilsentscheidung allem Volk bekannt zu geben. Noch wirkt die alte Weisheit Wissender auch dort sich aus, wo man den Schlüssel längst verloren hat, der heutigen und kommenden Geschlechtern uralt hehre Tabernakel öffnen könnte. Doch auch im innersten Gefühl des Menschen, der die Ehe kennt, wie sie Gestaltung hier auf Erden finden soll, wird leise zu ertasten sein, dass ein Mysterium in der wahren Ehe sich erfüllt, auch wenn man nicht die letzte Wirklichkeit erschaut, die strahlend über jeder wahren Ehe auf zum Himmel ragt. Diese Wirklichkeit jedoch wird jedes Ehepaar allmählich mehr und mehr erfühlen lernen müssen, wenn es erkennen will, dass es im Ewigen verbunden ist. Im Irdischen herrscht Auswirkung des kosmischen, unbeugsamen Gesetzes, und Liebe kann hier nur begrenzt ins Dasein wirken. Was man auf Erden Liebe nennt, ist nur ein schwacher Widerschein der Liebe, die des Geistes Ewigkeit im Sein durchflutet, der Liebe, die in Gott und Gottes Leben ist, die alles, was das kosmische Gesetz erstrebt und nie erreichen kann, erst zur Erfüllung bringt. Ihr wirkungsvollster Widerschein auf Erden wird Erlebnis in der wahren Ehe. Ihn zu erleben und erlebend zu empfinden, ist der Ehe höchstes, ihr allein nur vorbehaltenes Glück. Wo immer dieser reinste Widerschein der Liebe, die da Gottes Leben ist, in Einheit geistig-körperlicher Ineinanderschmelzung zum Erlebnis wird, dort hat das Reich des wesenhaften Geistes sich dem Irdischen verbunden und, wie einst alle Menschengeister sich in Liebe einen werden in der Ewigkeit, so wurden Mann und Weib, die solches heiligste Erleben kennen, hier auf Erden schon geeint. Wo aber diese Geistereinigung einmal besteht, dort wird sie auch nicht aufgehoben, wenn in der Ewigkeit dereinst sich jene urgegebenen Pole wiederfinden, die hier getrennt und meist nicht umeinander wissend im Menschentieres Leibe über diese Erde schreiten. Im Geistigen durchdringt das Einzelne sich gegenseitig und so auch lebt der Geistesmensch, der in Vereinigung mit seinem Gegenpol den urgegebenen Zustand seines Seins zurückerrungen hat, in gegenseitiger Durchdringung aller anderen erneut geeinten. Es ist nicht etwa so, dass eine Ehe die sich hier auf Erden in der höchsten Glücksvollendung fand, obwohl die beiden Eheteile keineswegs etwa auch urgegebene Einheitspole waren, nun in der Geisteswelt durch ungewollte Trennung leiden könnte. Nur was getrennt sein will, ist dort getrennt, und schon der Wille eines Teils genügt, um solche Trennung zu bewirken, bis einst beide Teile auf der gleichen höchsten Stufe stehen, auf der es keinen Trennungswillen gibt. Auf jenen niederen Stufen geistig wachen Seins jedoch, die nach dem Tode dieses Erdenkörpers erst durchschritten werden müssen, herrscht in gleicher Weise Trennungs- wie Vereinungswille. Wenn aber Trennungswille wirksam ist, durchdringt das Einzelne einander, ohne gegenseitig seiner Gegenwart bewusst zu sein, wogegen der Vereinungswille gegenseitiges Erleben im Durchdringen schafft, das über jede erdenhafte Vorstellung erhaben ist und sich in Worten niemals schildern lassen würde. Schwacher Abglanz solchen geistigen Erlebens mag sich noch erahnen lassen in der Vorstellung, als könne man hier auf der Erde seinen Erdenleib verlassen, um in dem geliebten Menschen mehr noch als ihm selbst je zu Bewusstsein käme, jegliche körperliche, jede Seelenregung intensiv und klar bewusst mitzuempfinden. Höchstes Sehnen aller wahrhaft Liebenden auf dieser Erde findet so im Geistessein Erfüllung. Es ist die wahre Ehe wahrlich niemals lösbar, und auch in aller Ewigkeit wird sie bestehen bleiben. Jedoch ist sie auch keineswegs in einem Menschenleben auf der Erde einmal nur erlebbar. Wo Tod die irdische Verbindung scheidet, dort kann der Überlebende sehr wohl auch eine neue Ehe schließen und somit eine neue Einigung im Geiste schaffen, die der ersten keinen Abbruch anzutun vermag. Die geistige Durchdringung derer, die in Liebe ewiglich verbunden bleiben, kennt keine Eifersucht, da nichts im Geiste ist, das sie begründen könnte, wie denn alle Eifersucht der Liebenden auf Erden letzten Endes aus der Seele banger Sorge kommt, erstrebte Einung könne in Gefahr geraten, nicht bewirkt zu werden. Im Geiste aber ist die Einigung bewirkt und nichts kann sie gefährden. In gegenseitiger Durchdringung ist im Geiste alles in Vereinung, was sich nur jemals auf der Erde hier in wahrer Liebe fand. Was aber einmal in der Ehe hier auf Erden schon zur Einung kam, das kann durch Erdentod zwar körperlich geschieden werden, doch ist es niemals mehr im Geistesreich zu trennen. Dort mehrt es nur den Einungswillen, der einst aller Erdemenschheit Geistvereinung schaffen soll und der in jeder neuen wahren Ehe Mann und Weib bereits zu solcher Einung führt. So schafft die wahre Ehe wahrlich ewige Verbundenheit und nicht nur zwischen beiden Menschenpolen, die sie geistig eint, sondern in anderer Weise dann auch zwischen ihnen und den schon im wesenhaften Geist Geeinten in der Ewigkeit. Wohl denen, die hier fassen, was da zu erfassen ist. Wohl denen, die es in der Ehe zu erleben wissen. An allen Orten dieser Erde sollten Tempel der Ehe sich erheben, weiche Stätten, deren Priester am nur Menschen führen dürften, die um die Möglichkeit der Geisteseinung in der Ehe wissen und gewillt sind, sie mit allen Kräften zu erstreben. Hier sollten alle Dinge würdige Beratung dann erfahren, die irgendwie geeignet scheinen, um in dieser Welt der Ehe hehrer Heiligkeit zu dienen. Von hier aus sollte man versuchen, allen Ehen auch die äußeren Bedingungen zu schaffen, unter denen sie gedeihen könnten. Von solchen hohen Weihestätten sollte alle Sorge um die Jugend ihren Ausgang nehmen. Hier sollten alle Liebenden, die sich zur Ehe einen wollen, gütigen Erfahrungsrat empfangen. Hier sollte allen denen Hilfe dargeboten werden, die ihr Eheglück nicht schaffen konnten und sich vor der Lösung ihrer Ehe sehen. Wahrhaftig, hier wäre Großes noch zu tun und aller Menschheit würde Segen über Segen kommen aus dem Wirken derer, die als wahre Sorger um die Seelen, frei von jeder Sucht nach Seelenfang für eine Glaubensmeinung, hier zu helfen suchen wollten, dass die Ehe werde, was sie hier auf Erden sein kann, weiß man von ihrer geistigen Begründung vor dem Angesicht der Ewigkeit. Noch hat die Erdemenschheit aber nicht erkannt, dass alles Heil ihr aus der Ehe werden könnte. Noch sucht man nur Verbesserung zu schaffen da und dort mit redlichstem Bemühen, und niemand scheint zu sehen, dass der Menschheit nur zu helfen wäre, würde diese Hilfe aus der wahren Ehe sich von selbst ergeben. Niemand scheint zu wissen, dass die menschliche Vereinung, die das Leben zeigt, Natur und Geist gewollter Ausgangspunkt für seine rechte Führung, seine rechte Lenkung ist. Wenn Übel in der Menschheit zu bekämpfen sind, und wer vermöchte das zu leugnen, dann sind die Wurzeln dieser Übel dort zu suchen, wo man nicht um die hehre Heiligkeit der Ehe weiß oder wo geile Gier in Wort und Bild und Tat sich schänden darf, oft noch des Beifalls solcher sicher, die ihre eigene Ehe rein zu halten wissen. Hier muss Wandlung werden, soll die Menschheit nicht in Lüsternheit und seichtem Wohlbehagen an der steten, nur zu gern gesuchten Überreizung im Geschlechtlichen zugrunde gehen. Vor allem aber wird das neue Leben, wird die Jugend selbst sich schützen müssen vor Verfall, und das kann nur geschehen, wenn sie selbst die Ehrfurcht vor der Heiligkeit der Ehe in den Herzen zu erwecken sucht. Nur einer Generation, die um die Heiligkeit der Ehe weiß und so in tiefster Ehrfurcht vor dem hocherhabensten Mysterium des Menschen steht, kann jene Menschheitszukunft werden, die von den besten aller Völker längst herbeigesehnt, gewiss erreichbar ist, jedoch nur dann, wenn man sie selber schafft. Der Wille nur, niemals der Wunsch, kann hier das hohe Wunder wirken. Dann wird so manche Frage lösbar werden, die heute noch unlösbar scheint, und großes Leid wird aus der Erdenwelt verschwinden. Noch sind wir leider allzu weit von dieser neuen Zeit, die jedem Menschen seines Menschtums heilig hohe Würde zu Bewusstsein bringen wird. Und doch wird diese Zeit dereinst erscheinen, wenn jeder Mensch, der hier zur Einsicht kommt, in sich die Pflicht empfindet, alles, was an seinen Kräften liegt, daran zu geben, um so bald als möglich sie herbeizuführen. Keiner glaube etwa, dass an seinen Kräften allzu wenig nur gelegen sei. Hier wird jeder zum Verstärker eines Willens, der schon in der Welt vorhanden ist, und dieser so geeinte Wille wird sich seine Wege schaffen, um den Willen aller zu erreichen. Heilig wird dann allen heißen, der Geschlechter Inbrunst sich zu einen. Heilig das Mysterium des Zeugens und Gebärens. Heilig dreimal heilig, die Vereinung, die das Weib dem Manne eint, zu eng verschmolzener Gemeinsamkeit für Zeit und Ewigkeit.